Hey, Matthias Schwem hier, dein Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Schön, dass du hier bist bei Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein und dass du vielleicht sogar noch heute einige Diamanten für dein Selbstbewusstsein finden wirst. Du weißt, bereits ein einziges für dich voll und ganz passendes Audio kann dein gesamtes Leben verändern. Und weil selbstbewusster das Leben sehr viel angenehmer und liebevoller ist, sind diese höher und damit Selbstbewusstseinswachstumszeiten optimal investierte Zeit in deine Zukunft. Diese Reihe besteht aus den Audiospuren meiner YouTube-Videos, die dich selbstbewusster machen sowie dich rund um Selbstbewusstseinsstärken informieren. Bereits kurz nachdem ein neues YouTube-Video erschienen ist, kannst du hier die Audiospur hören. So wie der stete Tropfen den Stein höhlt, stärken diese Rohdiamanten dein Selbstbewusstsein. Zum Glück sehr viel schneller. Keine Sorge, ein zu viel gibt es nicht. Und solltest du mal dabei einschlafen, kann das die Wirkungen sogar noch vertiefen. Meinen Hauptpodcast findest du auf selbstbewusstseinpodcast.de. So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Gleich geht's los. Ich überbrücke noch ein paar Sekunden, bis der Livestream sich überall aufgebaut hat. Lebst du bereits deinen Lebenstraum? In diesem Livestream, in diesem Video, in dieser Podcast-Episode wird es im Kern darum gehen, warum ich Selbstbewusstsein, Selbstbewusstseinstraining in der Zukunft etwas kleiner schreiben und Lebenstraum viel größer schreiben werde. Solltest du mich nicht kennen, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 27 Jahren. Und wenn du mir auf Social Media gefolgt bist, dann hast du in den letzten Wochen vermutlich gesehen, dass ich rebrande von Incel auf Gehirngold. Und Gehirngold wird in Zukunft ganz eindeutig stehen für deinen Lebenstraum leben. Ich werde in diesem Livestream, in dieser Podcast-Episode etwas weiter ausholen und werde dir insbesondere rüberreichen, warum ich in Zukunft vermutlich den Selbstbewusstsein-Podcast nicht mehr weiter bedienen werde. Wie das aber eben nicht bedeutet, dass du dann weniger Nutzen hast, sondern wie du mehr Nutzen haben wirst, wenn du auf den Gehirngold-Podcast rüber switchst. Und sinngemäß, es gilt für ja, all meine Social-Media-Kanäle. Ich habe passend sozusagen das hier mit dabei. Und auf der Tasse steht mit Love und ja, wenn du genauer hinschaust und dann siehst du noch ein weiteres Symbol hier in diesem Bild. Als ich 50 Jahre alt geworden bin, also vor etwas über 5 Jahren, da hatte ich mal wieder so eine Vorahnung, wie ich sie in den letzten Jahren immer öfter hatte und wie ich sie früher nie hatte. Und diese Vorahnung, die hat mich total ergriffen. Das war so ein Vorgefühl, also so, ja, Vorgefühl klingt komisch. Ja, eine Vorahnung, eine Vorahnung, die mich emotional ganz stark ergriffen hat und die mich sozusagen im Vorfeld hat spüren lassen. Mir wird eine Freiheit in meinem Leben begegnen, wie ich sie noch nie erlebt habe, und die Zeit der Fülle wird beginnen. Die Zeit der Ernte, sorry, die Zeit der Ernte, das waren die Aspekte. Und das hat sich total real angefühlt und wie gesagt, ich war total ergriffen davon. Ja, relativ zeitnah hat sich auf eine Art, wie ich es definitiv nicht erwartet hätte, meine damalige Ehefrau von mir verabschiedet. Und man könnte sagen, der Clou ist, das, was mir da begegnet ist, war mir Jahre zuvor schon mal begegnet mit einer anderen Frau. Und damals war ich aber in einer Art Dauerschleife drin. Eine Dauerschleife, die mich viele Jahre gekostet hat, die mich viel Energie gekostet hat, die ich aber damals gebraucht hatte, damit ich psychisch so am Boden war. Und dass ich letzten Endes für mich erkennen musste, dass alles, was ich bis zum damaligen Zeitpunkt versucht hatte, um mich aus dieser Dauerschleife zu lösen, letzten Endes gescheitert war. Und damals hat sich mir dann eine Chance geboten, die ich zu einem Zeitpunkt, wo es mir besser gegangen wäre, definitiv nicht genutzt hätte, weil ich gedacht hätte, das kann es nicht sein, das kann die Lösung, das kann die tiefen Veränderung in mir nicht bringen. Ja, und du ahnst es, genau das hat mir dann damals geholfen, diese jahrelange Dauerschleife ein und für alle Mal verlassen zu können. Und als mir dann dasselbe Thema nochmal begegnet ist, ja, wie vorhin erwähnt, Dauerschleife, jahrelange Dauerschleife, Jahre zuvor, und als mir dasselbe Thema wieder begegnet ist, ich weiß nicht, ob ich eine Sekunde gebraucht hatte, bis in mir sofort eine Entscheidung gefallen war. Und das, was mir Jahre zuvor in jahrelangen Versuchen nicht gelungen war, wie gesagt, im Sekundenbruchteil fiel die Entscheidung und alles, was ich danach gemacht habe, waren konsequente Handlungen fußend auf dieser Entscheidung. So, manchmal werde ich gefragt, wie konnte es denn sein, dass mir dasselbe Thema in meinem Leben nochmal begegnet ist, obwohl ich es doch, ja, angeblich behaupteterweise, vermutlich vermeintlich gelöst hatte. Die Antwort auf diese Frage, die ist relativ einfach. Die Kernthemen hatte ich gelöst zu einem Zeitpunkt, wo ich mit dieser Person schon in einer engen Beziehung war. Und wie das so ist, wenn man verliebt ist, wenn man sehr liebt, man sieht die Dinge mit rosaroter Brille und ja, letzten Endes konnte ich ja nicht wissen, wie es weitergehen wird, aber letzten Endes Dinge, die ich kopfmäßig wusste und die ich durch die Ausbildungen, die ich danach dann belegt hatte, immer auch stärker einzuschätzen lernte und von denen ich hoffte, dass mir das nicht begegnen würde, ja, sind mir quasi begegnet, aber eben nicht mehr auf der Basis meiner zuvor, wie zuvor ungelösten Themen, sondern auf der Basis meiner gelösten Themen. Und so hat es mich zwar lebenspraktisch getroffen, aber nicht mehr in einer Art von Dauerschleife. So, warum habe ich damit jetzt so relativ weit ausgeholt? Das, was ich dir hier rübergereicht habe, ist im Grunde genommen sowas wie das Grunderleben in jedem ungelösten Problem. Zum Beispiel auch im Problem der Unsicherheit. Man hängt letzten Endes in Dauerschleifen fest und man versucht dieses, man versucht jenes und ein drittes und ein viertes und ein fünftes. Wobei ganz viele, wenn das dritte nicht geholfen hat, steigen dann schon aus. Viele steigen erst dann wieder ein, wenn so die nächste Schleife des Leidens kommt. Wenn man meinetwegen völlig überraschend den Arbeitsplatz verliert, wenn eine Beziehung endet, wenn man merkt, man wird ständig übergangen und so weiter und so fort. Also erst wenn das Leiden wieder groß genug wird, dann kommen viele, also von denen, die ins Handeln kommen, kommen dann viele ins Handeln. Manche gehen durchs Leiden eher in eine Art von Ohnmacht oder in eine Art von hektischer Beschäftigtheit, sodass sie sich ablenken, sodass sie nicht wahrnehmen, nicht spüren können, was da tatsächlich in ihnen vorgeht. Und nur ein relativ geringer Anteil der Menschen, so meine Beobachtung, die kommen dann tatsächlich ins Handeln. So, und manche davon, die begegnen dann irgendwann mir. Meine Geschichte in wenigen Worten war, dass ich mit 15 Jahren unter meiner damaligen Unsicherheit so gelitten hatte, dass ich beschlossen habe, ich werde alles dafür tun, was es braucht, um selbstbewusst zu werden. Insbesondere habe ich die Auswirkungen meiner damaligen Unsicherheit als völlig unfair erlebt, als immenser Lebensnachteil. So war es zum Beispiel so in der 5. Klasse im Physikunterricht, da hatten wir einen Referendar, zu dem praktisch jeder einen guten Draht hatte. Und der hatte damals im Physikunterricht uns eine Frage gestellt Und Physik hat mir zum einen Spaß gemacht, zum anderen war ich ganz gut da drin und ich hatte die Antwort sofort im Kopf und habe mich nicht gemeldet, weil meine Antwort hätte ja falsch sein können. Andere haben sich gemeldet und die Antworten, die kamen, waren falsch. Und jede weitere Antwort, die kam, war falsch. Und damit war klar, die Antwort war bei weitem nicht so einfach, wie ich glaubte. Und ich war froh, dass ich mich nicht gemeldet habe. Und damals war es halt so mein Wesen, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich sozusagen lieber gar nichts. Und du warst auch in der Schule, du weißt, das macht einem die mündlichen Noten kaputt. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so, die mündlichen Noten zählten 50%. Und ja, eine schlechte mündliche Note, die macht einem insgesamt die Noten kaputt. Ja, die Geschichte nahm einen spannenden Verlauf. Irgendwann meldeten sich die, die Antworten zu haben schienen, nicht mehr, sondern riefen einfach alles Mögliche nach vorne zum Referendar. Und irgendwann sagte der Referendar dann, wer die richtige Antwort weiß, bekommt eine 1, ja, die Bestnote in Deutschland. Ja, plötzlich kam die richtige Antwort von jemandem, der von Physik eigentlich kaum eine Ahnung hatte, und der bekam die 1. Und vielleicht ahnst du es, was der gesagt hat, war genau die Antwort, die ich von Anfang an im Sinn hatte. Und ich habe mich nicht nur einen Tag geärgert, ich habe mich nicht nur eine Woche geärgert. Dieses Erlebnis, das ist mir wochenlang, monatelang, das ist mir jahrelang immer wieder begegnet. Und jetzt, wo ich 40 Jahre älter bin, habe ich es noch nicht vergessen. Es hat aber seine Bedeutung für mich verändert. Dieses Erlebnis war eines von mehreren sehr grundlegenden, die mich damals haben erleben lassen, wie unfair es ist, wenn man sozusagen nicht aus sich herauskommt. Wenn man, ja, ich wusste die Antwort und habe mich nicht getraut. Und dieses Nicht-Trauen bewirkt im Grunde genommen, dass das, was man weiß, dass das, was man kann, gewissermaßen niemals das Leben erreicht. Ja, es bleibt in einem und in dem Moment, wo man irgendwann stirbt, ist es sozusagen weg. In meinem früheren Umfeld, da gab es einen Mann, der wohl, so hat er gesagt, und ich habe ihm das abgenommen, irgendetwas erfunden hatte. Und er war Zeit seines Lebens, hat er PKWs und LKWs repariert und war da sehr begnadet. So, diese Erfindung, die hat er an seinen Sohn weitergereicht. Und nach meinem derzeitigen Kenntnisstand ist es immer noch nicht in der Welt. Der Urheber dieser Erfindung ist längst tot. Der das übernommen hat, weiß ich nicht, ob er noch lebt. Und so, so viel stirbt, ohne dass es jemals das Licht der Welt erblickt. Und ich werde eines Tages gestorben sein und du auch. Die Frage ist letzten Endes, was machen wir in der Zeitspanne zuvor? Vereinfacht gesagt, gehen wir in die Schule, werden dort alle über einen Kamm geschoren, lernen, wie wir gute Bewerbungen schreiben in Deutschland. In den USA lernt man auch Businesspläne zu generieren und wie man sich selbstständig macht. Das nur mal so am Rande. In Deutschland lernen wir, dass wir erst den Finger zu strecken haben, damit wir dann gegebenenfalls aufgerufen werden. Und wir lernen aber auch, ja, andere, die Lehrer, dürfen uns auch dann aufrufen, wenn wir uns nicht melden. Das heißt, wir lernen im Grunde genommen, wir haben nach der Pfeife der anderen zu tanzen. Beim Militär dem Wortsinn nach und ansonsten sinngemäß. Was wir nirgendwo im Leben lernen und was wir selbst dann nicht lernen, wenn wir zum Beispiel nach einer Gesellenausbildung und entsprechenden Gesellenjahren eine Meisterausbildung zum Beispiel machen. Auch dort lernen wir nicht, wie wir innerlich wirklich wie ein Meister auftreten können. Also selbst die Meisterausbildung macht uns dem psychischen Sinn nach nicht zum Meister. Wir lernen das, was wir kopfmäßig brauchen, damit wir theoretisch sozusagen meisterhaft auftreten können. In einem juristischen Sinn dürfen wir dann Meister sein. In einem psychischen Sinn sind wir es aber nicht. Und nur die wenigsten werden es in einem psychischen Sinn. Ich habe damals mit 15 Jahren beschlossen, wie ich schon sagte, ich werde alles dafür tun, was es braucht, um selbstbewusst zu werden. Und womit ich begonnen habe, das ist das, womit die meisten beginnen. Ich fing an, Bücher zu lesen. Ich habe aber viel mehr getan. Ich fing an zu unterstreichen. Ich fing an, wesentliche Sätze auswendig zu lernen. Ich fing an, die Dinge umzusetzen. Und in einem Buch zum Beispiel, im Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, das war so eines der Bücher, was mich damals mit ungefähr 17, 18 Jahren am tiefsten bewegt hat. Da stand drin, man soll seine Gesprächspartner namentlich ansprechen. Weil, und das ist jetzt die Begrifflichkeit von einem anderen Autoren, den ich Jahre später kennengelernt habe, der Name Zugang zum Zentralbewusstsein seines Gegenübers verschafft. Und das leuchtete mir total ein. Und sagen wir mal, du heißt Anne und wenn irgendwo, und du bist in einer Runde von 30 Frauen oder 30 Menschen, ist völlig egal. Und wenn dann plötzlich wie aus dem Nichts heraus jemand ruft, Anne oder Peter, Klaus, Claudia, Brigitte, ja, wenn das dein Name ist, dann zuckst du sofort zusammen, weil du fühlst dich angesprochen. Der Name ist so etwas wie der Schlüssel zum Zentralbewusstsein des Menschen. Kaum etwas ist intensiver mit der Persönlichkeit verbunden als der Name. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Wenn jemand deinen Namen falsch ausspricht, ja, wie fühlst du dich? Und insbesondere aber dann, wenn dein Name zum Beispiel nicht so einfach auszusprechen ist, ja, wenn er komplexer ist oder wenn es ein fremdländischer Name ist oder so. Was machen die meisten? Sie umschiffen das. Und wenn aber sich jemand wirklich die Mühe macht, deinen Namen verstehen zu wollen und vielleicht nochmal aufmerksam und einfühlsam nachfragt, also nach dem Motto, sorry, ich habe jetzt deinen Namen nicht verstanden, würdest du ihn mir bitte nochmal wiederholen? Und sagen wir mal, derjenige hätte den Namen dann immer noch nicht verstanden und würde dann zu dir sagen, du, tut mir leid, ich habe deinen Namen immer noch nicht verstanden, du bist mir aber wichtig. Und ich würde mir gerne deinen Namen behalten, damit ich dich richtig ansprechen kann. Wärst du bitte so freundlich und würdest mir deinen Namen mal buchstabieren? Stell dir mal vor, vielleicht hast du es auch real erlebt. So würde dich jemand nach deinem Namen fragen. Was macht es mit dir? Du fühlst dich wahrscheinlich sogar tief auf deiner Seelenebene berührt. Und das ist ein Beispiel für eine prinzipiell ganz einfache Vorgehensweise, die den anderen tief in seiner Seele berühren kann. Und die wenigsten praktizieren es. Aber nach meiner Erfahrung nicht, weil sie es nicht wollen, sondern zum einen, sie sind sich dieser Wirkung nicht bewusst und zum anderen sind die wenigsten dazu psychisch in der Lage. Was meine ich damit? Als mir diese Zusammenhänge damals spätestens mit 17 oder 18 klar waren, da war es zum Beispiel so, auf meinem Schulweg, da war eine Bankfiliale, bei der ich ein Girokonto hatte. Und ich hatte dann immer mal wieder in dieser Bankfiliale zu tun, eine kleine Bankfiliale. Und da war im Regelfall ein relativ junger Mann und eine relativ junge Frau drin. Und die hatten damals ihre Namensschilder an. Und ich wusste genau, wie die heißen. Und ich hätte ihn sozusagen so gerne mal angesprochen mit Hallo Herr Müller oder Hallo Frau Meier. Und ich hab's und hab's nicht fertiggebracht. Und dir ist klar, das ist keine Frage der Sprachfähigkeit oder der technischen Fähigkeiten. Natürlich hätte ich das aussprechen können, aber etwas in mir hat sich gesperrt. So und viele Jahre lang war das eines meiner Ziele, was ich erreichen wollte, dass ich einfach mein Gegenüber namentlich ansprechen kann. Und das wollte ich mir einfach zur Gewohnheit machen. Jetzt mache ich eine Art großen Sprung. Nachdem ich dann 13 Jahre später, also mit 28 Jahren, begonnen hatte, als Selbstbewusstseinstrainer tätig zu werden, und auf allen Fortbildungen war, die mir irgendwie Erfolg dahingehend versprachen, dass zum einen ich noch selbstbewusster werde und dass ich zum anderen Techniken, Vorgehensweisen, Grundhaltungen kennenlerne, die mich als Selbstbewusstseinstrainer noch mehr in die Lage versetzen, meine Teilnehmer entsprechend zu einem stärkeren Selbstbewusstsein zu verhelfen. Da stellte ich ganz schnell fest und nicht erst dann, sondern im Grunde genommen schon mit 15, 16, 17 Jahren, dass das, was in den Büchern steht, oder dass das, ja, was man sich heute in Online-Trainings reinpfeifen kann, in Videos und auch das, was viele Therapeuten und Psychologen und Coaches und wie sie sich alle nennen und auch die großen Gurus sagen, dass das im Wesentlichen nicht funktioniert. Das Allermeiste, was du da draußen kaufen kannst, für viel Geld, für wenig Geld, wenn es eine Art von Wirkung hat, dann hat es die Wirkung eines Strohfeuereffektes. Und jetzt ist es so, die allermeisten Angebote, vor allem die teuren Angebote von den in Anführungszeichen großen Gurus, und ein großer Guru ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er auf der anderen Seite vom großen Teich wohnt und dass er so teuer ist, dass man sich im Regelfall nur ein Wochenende oder nur eine Woche leisten kann. Und jetzt kommt also dieser große Guru, sozusagen gönnerhaft über den großen Teich. Hey Monika, ja, du, ja, da gehe ich gleich drauf ein, Monika. Schön, dass du jetzt live dabei bist und dass ich dran gedacht habe, tatsächlich den Chat zu öffnen. Ja, also das Typische ist, man macht, wenn man sich selbst sozusagen wert genug nimmt und wenn man die Finanzen hat, dann macht man den Geldbeutel weit auf und bucht sich jetzt dieses Wochenende oder diese Woche. Und wenn das ein erfahrener Guru ist, dann hast du da ein Wochenende oder eine Woche ohnegleichen auf der Ebene der Erfahrungen. Und du lernst viele tolle Menschen kennen und du lernst viele tolle Techniken kennen. Und es mag sein, dass dieses Wochenende eine Art emotionales Highlight deines Lebens ist. Am Ende vom Wochenende werden die Feedbacks abgegriffen, die Teilnehmer sind auch hochgepeitscht, ja, voller Adrenalin, voller Begeisterung, voller Endorphine. Und in den Video, Feedbacks, ja, da sieht man, wie die Leute strahlen und sie sagen, ja, und jetzt mache ich mich selbstständig oder ja, und jetzt trenne ich mich oder ja, jetzt habe ich endlich wieder den Mut, jetzt mache ich mich wieder auf die Suche nach einem Liebespartner oder. So, und die Leute kommen heim und sind total begeistert, sind geflasht, sind noch voll von diesen wunderbaren Erfahrungen. Jetzt begegnet einem der Nachbar. Der guckt einen so ein bisschen komisch an, ja, weil man irgendwie mehr Farbe im Gesicht hat und mehr strahlt und ihn vielleicht freundlich grüßt, vielleicht sogar namentlich anspricht. Ja, dann begegnet einem der Apotheker, der Hausmeister. Und wenn es dumm läuft, der eigene Lebensgefährte oder die Kinder oder die Eltern, und sie belächeln einen. Und sagen dann sowas wie, na, die haben dir ja ordentlich den Kopf gewaschen. Und sagen wir mal, all das begegnet dir nicht. Dann ist es trotzdem so, spätestens nach einigen Monaten ist die Wirkung von diesem Wochenende weg. Die Wirkung ist weg. Die Erinnerungen hast du noch, die Begeisterung in dir ist noch da. Aber auf der Ebene der Lebensveränderung ist nichts geschehen. Dein Kontostand hat sich reduziert. Und wenn du tatsächlich den Mut hast, dir die Frage zu stellen, was dieses Wochenende oder diese Woche gebracht hat, dann wirst du wahrscheinlich relativ entgeistert sein, wenn du dir gegenüber wirklich ehrlich bist. Weil du wirst feststellen, es hat im Wesentlichen nichts verändert. Obwohl du vielleicht wochenlang diese Technik noch angewandt hast, wenn du jemand bist, der sehr umsetzungsstark ist. Und selbst wenn du diese Techniken ja ein Jahr lang anwenden würdest, eine Technik, die man bewusst anwendet, die hat sowas wie einen Krückstock. Ja, der Krückstock bei einem gebrochenen Bein dient, um das Bein zu entlasten. Aber letzten Endes will man den Krückstock so schnell wie es geht wieder in die Ecke werfen, weil man auf seinem eigenen Bein einfach wieder stehen will. Und eine Technik, die man ewig praktizieren muss, die macht das Leben komplizierter. Und je mehr man zum Beispiel über Körpersprache gelernt hat, und drüber reflektiert, ja, wie komme ich jetzt rüber, lächle ich genug, mache ich genug Mimik, genug Gestik, wie soll ich mich jetzt genau hinsetzen oder wer genug Sprechtraining gemacht hat, spreche ich klar genug, spreche ich nicht zu schnell, nicht zu langsam, kommen die Emotionen angemessen rüber, mache ich genug Sprechpausen und so weiter und so fort. Je mehr man bewusst über diese Dinge nachdenkt und nur wenn man bewusst drüber nachdenkt, dann kann man sie aktiv bewusst beeinflussen. Desto inauthentischer wird man. Jetzt reiche ich dir dazu so eine Art Mini-Witz rüber, über den du vielleicht eine Weile nachdenken kannst, wenn du magst. Wie schafft man es, einen Tausendfüßler zum Stolpern zu bringen? Indem man ihn fragt, wie er das mit seinen tausend Beinen koordiniert. Und solange du sozusagen auf der Ebene von Techniken und auf der Ebene von primärer Bewusstheit unterwegs bist, dann geht es dir sinngemäß wie dem Tausendfüßler, der eben darüber nachdenkt. Und weil er darüber nachdenkt, über das, was er zuvor mit traumwandlerischer Sicherheit auf Autopilot gemacht hat, ja, stolpert er und seine tausend Beine, die verheddern sich. Und insofern die Lösung besteht im Kern nicht darin, dass man lernt, dass man bewusster wird oder dass man mehr Techniken kann. Die Lösung, die geschieht ganz anders. Und das, was ich dir jetzt rüberreiche, das ist immer noch ein ziemlich revolutionärer Gedanke. Und nach meiner Beobachtung gibt es kaum Menschen, die wirklich in der Lage sind, das in jemandem zu bewirken. Vom Prinzip her geht es um das, was man schon seit Ewigkeiten als innere Blockaden bezeichnet. Aber diese inneren Blockaden, die kann man weder wegklatschen, noch gehen die weg, indem man Bäume umarmt, noch gehen die weg, indem man irgendwelche tollen Rituale macht. Und auch wenn man Glaubenssätze verabschiedet, auf Zettel schreibt und verbrennt oder welche NLP-Techniken zum Beispiel man auch immer mit sogenannten negativen Glaubenssätzen macht. Es mag sein, dass sich dieser Glaubenssatz dadurch verändert. Aber da, wo der eine negative Glaubenssatz weggeht, ja, kommen drei neue. Weil solche negativen Glaubenssätze, die haben eher Symptomcharakter. Die sind sowas wie Satelliten. Und wenn du dir vorstellst, da in der Mitte wäre irgendwie so ein Kernplanet und außenrum, da schwirren irgendwelche Satelliten außenrum. Und wenn dieser Kernplanet sozusagen das Kernproblem ist, dann kann man an den Satelliten da außen, die kann man bunt anmalen, die kann man abschießen, da kann man neue hochschießen. An dem Kernplaneten verändert sich dadurch nichts. Und letzten Endes, die Gemeinsamkeit von allen Selbsts, also von allen Selbstdefizits, also alles, was in Richtung Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung alle selbst, die Gemeinsamkeit aller selbst ist, zu wenig selbst heißt zu wenig Energie. Egal, wie gesagt, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstunsicherheit und so weiter, zu wenig Energie. Menschen, die sich unsicher fühlen, haben sozusagen zu wenig Energie. Menschen, die sich selbstbewusst fühlen, erfolgreiche Menschen, die sich selbst als erfolgreich erleben und die auch von anderen als erfolgreich erlebt werden, Menschen, die als authentisch erlebt werden, die sind in ihrer vollen Energie. So, und jetzt Achtung. Der selbstbewusste Mensch hat im Kern nicht mehr Energie als der unsichere Mensch. Ja, wo sollte dieses mehr an Energie herkommen? Andersrum formuliert, der unsichere Mensch und auch der Mensch zum Beispiel mit Suizidgedanken, der hat genauso viel Energie wie der denkbar erfolgreichste Mensch auf diesem Planeten. Beide haben dieselbe Energie. Wenn du aber dem einen ins Gesicht schaust, ja, dann ist der fahlweiß. Dann wirkt er, ja, als wäre er sozusagen schon über, ja, die Schwelle gegangen. Und der andere, der hat eine Ausstrahlung. Und wenn dieser andere, ja, dieser erfolgreiche Mensch, dieser authentische Mensch, schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten sein Leben lebt, dann hat dieser Mensch nicht nur Ausstrahlung, sondern dann hat dieser Mensch etwas, was man als Charisma bezeichnet, eine charismatische Ausstrahlung. Und wenn du aufmerksam zugehört hast, dann habe ich die Behauptung in den Raum gestellt, beide hätten dieselbe Menge an Energie. Und wie kann es dann sein, dass der eine sozusagen es kaum schafft, auf der Couch sitzend überhaupt den Kopf zu heben, während der andere sich bemühen muss, dass er nachts um zweimal den Gang rausmacht, damit er 5, 6, 7 Stunden schläft, um morgens eine Stunde vorm Wecker voller Energie sozusagen von innen heraus schon wieder aus den Federn zu hüpfen. Ja, wie kann es sein, dass angeblich beide Menschen dieselbe Energie hätten? Nun, biochemisch gesehen ist es ganz einfach. Der Körper eines jeden Menschen, so, ja, der Körper ungefähr gleich groß ist. Ja, sagen wir mal, ein Mann, 1,80 Meter, alle Männer von 1,80 Meter und alle Frauen von 1,70 Meter oder wie auch immer, verbrauchen in etwa dieselbe Menge an Energie. Pi mal Daumen, ja, so ein ganz grober Wert. Und auch damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, verbrauchen wir pro Stunde ungefähr 100 Watt. Ja, das ist so ein grober Annäherungswert. Und wenn du die gute alte Glühbirne noch kennst, die hellste Glühbirne, die es damals gab, die hatte eine Leistung von 100 Watt. So, wenn jetzt aber der unsichere Mensch genauso die 100 Watt haben soll wie der selbstbewusste Mensch, warum hat der eine keine Energie und der andere, der könnte mit seiner Energie sozusagen 10 Menschen anstecken? Der Unterschied liegt darin, was mit dieser Energie passiert. Man kann die Energie nutzen, um zum Beispiel, ja, Benzin im Auto, Energie, um Gas zu geben, dass man schnell vorankommt. Das ist die eine Menge, die eine Art, wie man die Energie nutzen kann. Und man kann Energie nutzen zum Bremsen. Beides kostet Energie. Wenn du auf dem Fahrrad zum Beispiel mit einer ganz normalen Handbremse, ja, eine Weile einen Berg runterfährst, einen steilen Berg, dann merkst du, es kostet dich Kraft. Wobei, ja, Mechanik und so weiter, die macht es einem leichter. Oder nehmen wir ein anschaulicheres Beispiel. Wenn du bergab wanderst, ja, dieses Bremsen, dieses Bergabwandern kostet dich Energie. Ja, klar, du musst bremsen. Genauso bergauf gehen kostet dich Energie, ist eine andere Art der Energie. Und das ist die prinzipielle Erklärung dafür, was der Unterschied in der Energie macht. Und der unsichere Mensch, Achtung, bremst sich sozusagen selbst aus. Er benutzt Teile seiner Energie, um sich selbst zu bremsen. Und der selbstbewusste Mensch, der authentische Mensch, Der hat sozusagen die innere Freiheit, seine Energie in seinem Sinn nutzen zu können. Und stark vereinfacht gesagt, und Achtung, das ist eine Art anschauliche Erklärung, die aber den Fakten sehr nahe kommt. Und damit will ich dir in keinster Weise zu nahe treten. Achtung, Ängste sind im Grunde genommen, oder ein Großteil der Ängste, sind erlernte Verhaltensweisen, mit denen wir, Klammer auf, unbewusst, Klammer zu, unsere Energien sozusagen zerstreuen oder in eine Richtung lenken, sodass wir uns quasi noch mehr bremsen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wer in die Zukunft schaut und konzentriert sich auf alles Negative, ja, Inflation, Preissteigerung, Umweltzerstörung, dass man vielleicht in einem Jahr den Arbeitsplatz verliert und so weiter und so fort. Ja, da kommen Bilder in einem hoch. Und in dem Maß, wie man sich sozusagen bewusst oder unbewusst auf diese Bilder konzentriert, schießt es sofort die Stimmung in den Keller und bewirkt es tendenziell, je nachdem wie gut man sozusagen da drin ist, Ängste in einem selbst immer wieder hochzukochen, dass man sich emotional ins Nirvana schießt. Und das ist praktisch anschaulich gesehen eine Möglichkeit, wie viele Menschen unbewusst dafür sorgen, dass sie schlechter Stimmung sind, dass sie sich gebremst fühlen, dass sie nicht aktiv sind. Ängste sind im Grunde genommen kognitive Leistungen, sind Fähigkeiten unseres Geistes. Ja, Angst haben zu können, ist eine kognitive Fähigkeit. Ein Wesen oder eine Mechanik ohne Bewusstheit, ohne Bewusstsein, kann keine Angst haben. Damit wir Angst haben können, müssen wir ein Mindestmaß an Verstand haben. Ängste sind sozusagen erlernte, Klammer auf, fehlgeleitete, Klammer zu, Leistungen. Und in dem Maß, wie man zum Beispiel sich damit auseinandergesetzt hat, was man kognitiv tut, sodass man in Anführungszeichen gut Angst haben kann, hat man vom Prinzip her auch die Grundstruktur, die Grundstrategie von Motivation gelernt. Motivation oder Angst ist sozusagen Motivation mit negativen Vorzeichen. Und in dem Maß, in dem Moment, wie ich mir alles Mögliche negativ vorstelle, ja, fahren die Ängste in einem hoch. Das ist ganz normal. Und in dem Maß, wie man sich die Dinge vorstellt, die man haben möchte, die man anstrebt und so weiter und so fort. Und in dem Maß, wie man in der Lage ist, das wirksam und authentisch tun zu können. Ja, da sieht man regelrecht, wie das leuchtende Strahlen in diesem Menschen beginnt. Ja, wie die Augen vielleicht sogar Funken schlagen. Und dieser Mensch ist in einer völlig anderen Energie. So, und jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das ist ja alles Augenwischerei. Die Welt, die ist halt so, wie sie ist. Und morgen wird sie untergehen. Ja, das ist eine mögliche Haltung, die man einnehmen kann. Solltest du, ja, ich wollte gerade einen Scherz machen, der an dieser Stelle aber nicht angemessen ist. Ich denke, keiner weiß, wie die Welt morgen sein wird. Aber wir können entweder heute davon ausgehen, morgen wird alles schlimmer. Und ja, dann tragen wir sozusagen dazu bei. Oder wir können davon ausgehen, ja, die Welt kann besser werden. Wir können uns immer mehr dem annähern, wonach die Menschen offenbar ja, streben, also die optimistisch sind und so weiter, nach so etwas, ja, was so metaphorisch als Paradies bezeichnet wird. So, ich fasse nochmal zusammen. Der unsichere Mensch und der selbstbewusste Mensch haben dieselbe Menge an Energie. Der Unterschied ist letzten Endes, was diese Menschen da drin machen. Ja, im Gehirn. Und vor diesem Hintergrund, ja, habe ich den Begriff Gehirngold kreiert. Also es ist nicht das Gold im Tresor, was uns reich macht, sondern es ist das Gold in unserem Gehirn. Alles Geld, alle Beziehungen, alles Materielle, was wir draußen haben oder nicht haben, ist letzten Endes eine Folge dessen, was wir mit unserem Gehirn getan oder nicht getan haben. Und insofern ist sinngemäß die wertvollste Investition, die wir überhaupt tun können, eine Investition immer in unser Gehirn und natürlich in unseren Körper. So, wie kann man denn jetzt aber, wenn man unsicher ist, wenn man voller Ängste ist, wenn man keine Ahnung hat, was man in diesem Leben wirklich will und so weiter, wie kann man in seine Energie kommen und wie kann man vor allem herausfinden, was man wirklich will? Und das, was ich dir jetzt rüberreiche, dafür habe ich Jahrzehnte gebraucht. Und diese Erkenntnisse konnte ich nur gewinnen, weil ich von Anfang an mit Menschen vor Ort in Kleingruppen-Intensivworkshops gearbeitet habe. Und zwar oft über Wochen, über Monate, zum Teil mit denselben Menschen bis zu 3 Jahre lang. Mir ging es von Anfang an nicht darum, irgendwie Kongresszentren mit Tausenden von Menschen zu füllen oder im Grunde genommen die eigene Tasche zu füllen, sondern mir ging es ab meinem 15. Lebensjahr erstmal darum, selbstbewusst zu werden. Und das hat mich im Kern 13 Jahre erstmal gekostet. So, und dann ging es mir darum, Menschen dabei zu helfen, nicht Strohfeuer zu praktizieren, sondern tiefen Veränderungen auf der Ebene des Seelen-Selbstbewusstseins. Und am Anfang habe ich halt das angeboten, von dem ich glaubte, dass es wirkt. Und weit über 10 Jahre später, während oder nachdem ich mit Tausenden von Menschen gearbeitet habe, da ist mir immer bewusster geworden, es geht nicht darum, hier irgendwelche negativen Glaubenssätze auszuradieren und irgendwelche positiven Glaubenssätze da reinzutun. Es geht nicht darum, mit irgendwelchen Affirmationen zu arbeiten. Es geht nicht darum, irgendwelche Techniken zu praktizieren. Es geht nicht darum, irgendwelche Rituale zu praktizieren und so weiter und so fort. All das ist nicht verkehrt und manches davon braucht es tatsächlich. Ja, wie so eine Art tägliche Dusche, wie so eine Art tägliche Mindset-Pflege, ja. Das im Kern bewirkt aber nicht das Lösen von tiefen Bremsen. Und die vielleicht anschaulichste Metapher für eine Tiefenbremse ist, stell dir vor, ein Zug wird in München im Hauptbahnhof eingesetzt. Und die allererste Weiche, über die dieser Zug fährt, die, so kann man sich vorstellen, macht jetzt den Unterschied, ob dieser Zug nach Hamburg fährt oder zum Beispiel nach Paris. Und die Weiche, wenn du so eine bildhafte Vorstellung von der Weiche hast, die Weichenzunge, die verändert ihre Lage im Grunde genommen nur um größenordnungsmäßig 10 Zentimeter. Ja, größenordnungsmäßig 10 Zentimeter machen den Unterschied, bildlich gesprochen, ob ein Zug nach Hamburg fährt oder ob er nach Paris fährt. Und diese Weichen, und das sind im Grunde genommen Weichen, die Energie kanalisieren oder die Energie verbrennen. Die kann man in sich selbst im Regelfall nicht umlegen. Genauso wie ein Herzchirurg sich nicht an seinem Herzen operieren kann. Und ich werde ganz oft gefragt, ja, wie geht das denn? Und die stark vereinfachte Antwort lautet, oder die anschauliche Antwort lautet, Menschen, die ich zum Coach ausbilde, mit denen brauche ich im Regelfall mindestens 3 Vorortwochenenden, bis die ein Gefühl dafür bekommen, wo ein individuelles Thema dieses Menschen endet und wo ein sogenanntes systemisches, schrägstrich energetisches Thema beginnt. Ja, mindestens 3 Ausbildungswochenenden braucht es, bis man ein Gefühl dafür bekommt, wo ein systemisches, energetisches Thema beginnt, bis man in der Lage ist, damit professioneller umzugehen, sozusagen die Tiefenweiche im Einklang mit dem Klienten zu stellen, das braucht Jahre. Ich selbst habe deshalb weit über 10 Jahre gebraucht, weil ich ursprünglich gar nicht wusste, wonach suche ich denn. Meine Erfahrung war, das, was bei dem einen Teilnehmer gewirkt hat, hat bei dem anderen Teilnehmer nicht gewirkt. Meine Erfahrung war aber auch, eine Technik, die bei dem einen Teilnehmer nicht gewirkt hat, hat 3 Jahre später vielleicht doch gewirkt. Und so habe ich viele Jahre lang, hatte ich den Eindruck, ich fische irgendwie im Trüben. Aber das Gute war, dass ich eben durchgängig mit Menschen gearbeitet habe und dass ich immer darauf geachtet habe, Feedback zu bekommen. Ja, und so habe ich dann in den 2000er Jahren ungefähr etwas entwickelt, was ich heute eben bezeichne als Tiefenbremsen lösen. Und im Kern brauche ich heute 60 bis 90 Minuten mit einem Menschen in einem speziellen Rahmen, um dessen Tiefenbremsen zu lösen. Und in dem Maß, wie die Tiefenbremsen in jemandem gelöst sind, ist es vom Prinzip her so, dass dieser Mensch mehr Zugang zu seinen Energien hat. Wobei bildlich kannst du dir vorstellen, und malen wir mal ein Extrembeispiel. Nein, ich gehe auf etwas zurück, was sich in etwa so tatsächlich ereignet hat. Viktor Frankl, das war ein österreichischer Psychiater und Arzt, der hatte unter anderem als Therapeut mit suizidgefährdeten Jugendlichen gearbeitet. Und völlig konträr zur damals üblichen Vorgehensweise hat er mit den Jugendlichen nicht ursachenbezogen gearbeitet. Also er hat nicht versucht rauszuarbeiten, warum wollen die sich das Leben nehmen oder so, sondern er ist einen ganz anderen Weg gegangen. Er hat etwas entwickelt, was er dann als Logotherapie bezeichnet hat. Logos kommt, glaube ich, aus dem Griechischen oder aus dem Lateinischen und heißt sinngemäß Sinn, ja, Sinn des Lebens. Viktor Frankl hat mit diesen Jugendlichen oder hat diese Jugendlichen herausschälen lassen, was ihr Leben sinnvoll macht, was ihr Leben wertvoll macht, was sie in ihrem Leben tun könnten. Das heißt, im Grunde genommen hat er die Jugendlichen dazu angeleitet, ihre Lebensträume herauszuschälen. Und das Resultat, das war einzigartig, obwohl er nach dem damaligen gängigen Verständnis sozusagen gar nicht psychotherapeutisch gearbeitet hat, war die, in Anführungszeichen, Heilungsquote signifikant höher als die von all seinen damaligen zeitgenössischen Kollegen, Kolleginnen, die, wie damals üblich, ursachenbezogen gearbeitet haben. Und stark vereinfacht gesagt, wenn du weißt, was du wirklich willst und dich auf den Weg machst, dann wird sich dein Leben sehr grundlegend verändern. Jetzt ist eines der Hauptprobleme im Leben vieler Menschen, dass sie sagen, und auch mir ging es damals so, ja, ich würde ja gerne meinen Lebenstraum leben, wenn ich denn nur wüsste, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Und wenn du jetzt Bücher zum Thema gelesen hast, wenn du vielleicht teure Online-Trainings dazu gekauft hast, wenn du vielleicht ja Hypnotherapie, sonst irgendwelche Coachings oder was auch immer belegt oder gekauft hast, dann wirst du im Kern festgestellt haben, du hast vielleicht kopfmäßig einige Dinge zusammengetragen, die dich vielleicht begeistern würden, aber so wirklich der Klick, der war da irgendwie nicht dabei. Und meine Beobachtung ist, und das ist eines, das, was ich als eines der 7 Geheimnisse, der Insider-Geheimnisse bezeichne, auf dem Weg zum Lebenstraum. Erst in dem Maß, wie die tiefen Bremsen gelöst sind, und das kann man, wie gesagt, nach meiner Erfahrung nicht alleine machen, erst in dem Maß, wie die tiefen Bremsen gelöst sind, kommt man in eine Art der Klarheit hinein, die ich heute als lebensdurchdringende Klarheit bezeichne. Und du weißt vielleicht, ganz ursprünglich ging man von quasi einer Intelligenz aus, die man ja, als IQ bezeichnet hat, ja, der Intelligenzquotient. Dann irgendwann kam der EQ dazu, der emotionale Quotient. Im Moment unterscheidet man so größenordnungsmäßig 7 oder 8 unterschiedliche Intelligenzen. Und mein Eindruck ist, das, was ich als lebensdurchdringende Klarheit heute bezeichne, könnte und scheint mir sowas wie die 9. Intelligenz zu sein. Jedenfalls in dem Maß, ich fasse jetzt nochmal meine Beobachtungen zusammen, in dem Maß, wie die tiefen Bremsen gelöst sind, kommt ein Mensch mehr in seine Energie. In dem Maß, wie dieser Mensch mehr in seine Energie kommt, so die Beobachtung, kommt er in eine Art von spürbarer Klarheit, die, so die Beobachtung, die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöht, dass wenn dieser Mensch jetzt über irgendetwas nachdenkt und idealerweise nicht völlig chaotisch, sondern strukturiert, indem er zum Beispiel seine wertvollsten Lebenserfahrungen nochmal durchgeht, indem dieser Mensch sich auf eine strategisch geschickte Weise mit seinen Stärken auseinandersetzt, mit seinen Werten und so weiter. In dem Maß, wie dieser Mensch in seiner lebensdurchdringenden Klarheit ist, geschieht etwas, was man als Fachbegriff semantischer Reaktion bezeichnet. Eine semantische Reaktion ist ein Bedeutungserleben. Man sieht was, man denkt drüber nach, es macht Klack. Und die Welt kann danach eine andere sein. Ja, das ist ein Bedeutungserleben. Und sowas wie erleuchtet sein, woran ich persönlich nicht glaube, also im Kern nicht glaube, aber erleuchtet sein ist für mich eine Metapher. Und mein Eindruck ist, oder meine Beobachtung ist, ja, Menschen sehen, also erleben etwas, und in dem Maß, wie ihre lebensdurchdringende Klarheit gegeben ist, kann es Klick machen. Und ihr Leben ist sozusagen ein anderes. Und du kennst den Satz, ein einziger Gedanke kann dein gesamtes Leben verändern. Und wenn die genannten Faktoren zusammenkommen, dann kann sozusagen dieser eine Gedanke, diese eine Beobachtung oder meinetwegen auch dieser eine Satz, den man von seinem Mentor zum Beispiel gehört hat, der kann das ganze Leben verändern. Und das könnte man dann metaphorisch gesprochen umschreiben mit erleuchtet sein. Mein Eindruck in Bezug auf dieses erleuchtet sein ist aber, dass das in weiten Bereichen sozusagen plakativ missbraucht wird. Oder dass man das auch unbewusst, alibimäßig gegen Veränderung, gegen sich selbst einsetzt. Ja, indem man irgendwie drauf wartet, dass man jetzt endlich erleuchtet wird. Oder indem man auf Knien irgendwie eine Treppe hoch oder runter rutscht. Oder indem man sich sonst irgendwie kasteit. Oder indem man fastet oder was auch immer. Und ich sage bei all diesen Dingen nicht, dass man sie nicht tun sollte. All das kann dienen. Im Kern geht es aber nicht um eine bestimmte Vorgehensweise oder um eine bestimmte Technik, sondern im Kern, so meine Beobachtung, so meine Überzeugung, geht es darum, in die Energie zu kommen, in einen bestimmten Geisteszustand zu kommen. Und das ist letzten Endes, denke ich, immer eine Art von Alpha-Zustand, immer eine Art von vertiefter Zustand, aber nicht nach innen in der Starre, sondern bei sich sein und draußen zugleich sein. Eine Art, ja, Alpha-Zustand. Kannst ja mal nachlesen, was das so bedeutet. Aber kein Alpha-Zustand, der nach innen zentriert ist, sondern der auch im Außen ist. Ja, in Trance gehen bedeutet nicht automatisch nur nach innen gehen. Das ist das, was man in unserem Kulturraum mit in Trance gehen eher bezeichnet. Ja, man kann auch in Trance gehen, indem man zum Beispiel ums Feuer tanzt. Und indem man sich aufpeitscht, das ist auch eine Trance. Und indem man dann zum Beispiel barfuß über glühende Kohlen geht, das ist auch eine Trance. Ja, das ist eine ganz andere Trance, als die sich tief zu versenken. Und diese Trance-Zustände sind letzten Endes unterschiedliche Arbeitszustände in unserem Gehirn. Und die allermeisten Menschen in unserem Kulturraum sind sozusagen jenseits der Trance im Stressmodus. Und der Stressmodus und ja, unter Strom stehen, Angst und arbeiten und morgens im Stau stehen und 8 Stunden runterreisen und auf den Feierabend hoffen und aufs Wochenende hoffen und auf den Jahresurlaub hoffen und irgendwie im Überlebensmodus sein. Ja, dieser Stressmodus, der hat im Kern 3 Ausprägungen. Und das ist jetzt sowas wie die grundlegendste Psychologie, die es überhaupt nur gibt. Und das kannst du überall nachlesen. Und im englischen Sprachraum sind das die 3 Fs. Fight, Flight, Freeze. Also Fight, Angriff. Flight, Flucht. Und das dritte Freeze, Erstarren. Und wenn du dir einen Steinzeitmenschen vorstellst, und einen Säbelzahntiger, ja, dann machen diese 3 Fs ganz viel Sinn. Ja, Fight, Angriff, der Steinzeitmensch, der nimmt die Keule und gibt dem Säbelzahntiger 1 auf die 12. Flight, also die Flucht, ja, der Steinzeitmensch schmeißt die Keule weg und rennt in die Höhle und schiebt den Stein vor die Tür. Und das dritte, Freeze, das Einfrieren, das ist erstmal nicht so einsichtig, welchen Sinn das machen könnte. Tatsächlich weiß man aber heute, dass viele Tiere in der Steinzeit nur sehen konnten, was sich bewegt hat. Und es gibt, glaube ich, auch heute noch Tiere, wo das so ist. Unabhängig davon, dass was sich bewegt, nehmen auch wir Menschen sehr viel bewusster wahr als irgendetwas, was sich nicht bewegt. Deshalb Schaufenster zum Beispiel, die Aufmerksamkeit von Kunden anziehen wollen, da ist irgendwas Bewegtes drin oder ein Licht, was irgendwie blitzt oder Lauflicht oder sowas. Und ein Schaufenster, in dem sich gar nichts bewegt, ist ein Schaufenster, in dem nichts verkauft wird. So, und insofern in der Steinzeit, metaphorisch gesprochen, wenn der Steinzeitmensch sich nicht mehr bewegt hat, also eingefroren ist, dann konnte er von seinem Fressfeind nicht mehr gesehen werden. Der war sozusagen unsichtbar. Und dieser Modus, ja, dieser Freeze-Modus, der ist in uns immer noch angelegt. Unser Gehirn ist im Grunde genommen immer noch das vom Steinzeitmenschen. Und unter Stress haben wir nur die 3 Reaktionsmuster: Angriff, Erstarren, Flucht. Ja, das sind die 3 Reaktionsmuster. Angriff, Erstarren, Flucht. Und in allen diesen 3 Reaktionsmustern unter Stress, Achtung, 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 ist der logisch-rationale Verstand weitestgehend abgeschaltet. Wenn der Steinzeitmensch um die Ecke biegt oder um die Ecke biegen würde und da steht der Säbelzahntiger, der hungrige Säbelzahntiger, wenn der Steinzeitmensch jetzt seinen logisch-rationalen Verstand nutzen würde und würde philosophisch eintauchen in die Fragestellung, was könnte das Auftreten dieses hungrigen Säbelzahntigers angesichts dieses wunderschönen blauen Himmels und der zwitschernden Vögel im Hintergrund für mein weiteres Wohlergehen wohl bedeuten? Ja, der Gedanke wäre noch nicht angedacht und unser Steinzeitmensch könnte niemals mehr in diesem Leben auch nur einen weiteren Gedanken denken. Die Kurzform lautet: Stress macht dumm. Ja, Stress verblödet situativ sofort. In dem Moment, in dem Maß, wie wir in Stress gehen, haben wir zu unserem logisch-rationalen Verstand und vor allem zu unserem Fühlbewusstsein fast keinen Kontakt mehr. Wenn wir massiv unter Strom stehen, wenn wir sozusagen gejagt werden, also dem Wortsinn nach, ja, Kriegssituation zum Beispiel, Menschen rennen durch Stacheldrahtzäune und stellen erst eine halbe Stunde, eine Stunde, 3 Stunden später fest, dass sie sich tiefe Fleischwunden zugezogen haben, weil das Adrenalin sie so gepusht hat und weil das Adrenalin das Schmerzempfinden so in den Keller gedrückt hat, dass man trotz massiver körperlicher Verletzungen nichts gespürt hat und all das dient dem Überleben. Und sinngemäß in dem Maß, wie wir im Stressmodus sind, sind wir im Überlebensmodus und können uns nicht spüren. Und insofern braucht es noch eine weitere Zutat, die da lautet Zeit, Zeit für einen selbst. Und die Zeit für einen selbst, die hat im Regelfall jeder zivilisierte Mensch genau dann, wenn er die Entscheidung dazu trifft. Und viele Menschen sind aber so in dem Modus, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, muss arbeiten, muss mich bewerben, ja, bin arbeitslos, muss mich bewerben, muss mich bewerben, muss mich bewerben. Und viele Menschen sind dadurch sozusagen in diesem Stressmodus kontinuierlich dabei, an ihrem Leben vorbeizulaufen oder an ihrem Leben vorbei zu rennen. Vor vielen Jahren, als ich mal wieder mich mit Motivation tiefer befasst hatte, da war mir in einem Buch die schöne Erklärung begegnet: Motivation ist die Energie zum Erreichen von Zielen. Und ich habe über diesen Satz so nachgedacht und dachte, wow, der bringt das wunderbar auf den Punkt. Und dann kam mir in den Sinn, Selbstbewusstsein ist die Energie, sein erfülltes Leben zu leben. Und dieser Satz hat für mich seither Beständigkeit. Jetzt ist aber sozusagen das Problem, solange ich nicht weiß und spüre, was mein erfülltes Leben sein könnte, kann ich sozusagen diese Energie des Selbstbewusstseins gar nicht leben. Das ist sowas wie das Henne-Ei-Problem. Und insofern könnte man sagen, dass man genau dann selbstbewusst wäre, wenn und sobald man seinen Lebenstraum lebt. Solange man aber unsicher ist und nicht in dieser fühlenden Energie, nicht in dieser fühlenden Klarheit, nicht in dieser lebensdurchdringenden Klarheit, findet man im Regelfall entweder seinen Lebenstraum nicht heraus oder man hat keinen fühlbaren Zugang dazu. Auch dazu ein Beispiel aus meinem Leben: Die Entscheidung, Selbstbewusstseinstrainer zu werden, die kam ja wie so ein Blitz aus dem heiteren Himmel, nachdem ich mich aber 13 Jahre lang eben intensivst mit Selbstbewusstsein auseinandergesetzt habe. Und es gab dann immer wieder so Momente, die würde ich heute als wache Momente bezeichnen, wo ich, da war wie so ein Tor oder Tür oder was auch immer, und ich habe sozusagen gefühlt, Selbstbewusstseinstrainer sein, das ist meins. Und diese ja lichten Momente, die waren relativ selten. Und dann gab es immer wieder Tage, wo ich das tatsächlich dann angezweifelt habe. Und diese Phase, die dauerte 5 Jahre lang, wo ich immer mal wieder angezweifelt habe, ist Selbstbewusstseinstrainer zu sein, ist es wirklich meine Berufung? Und meistens, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, während ich mit Menschen gearbeitet habe, da habe ich sofort gespürt, ja, Selbstbewusstseinstrainer sein, das ist meine Berufung. Und dann gab es aber wieder die Tage, wo ich im genannten Sinn gezweifelt habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, diese Zweifel sind weg, waren weg und sind seit damals für immer weg gewesen. Und zwar nach ungefähr 5 Jahren. Und jetzt Achtung, aufgemerkt. Diese Zweifel sind nicht deshalb weg, weil ich mich sozusagen dran gewöhnt hätte, nach 5 Jahren Selbstbewusstseinstrainer zu sein, sondern weil, ohne dass ich das damals wissen konnte, ich mich für eine Stunde bei jemandem sozusagen in die Obhut gegeben habe, der mich durch einen inneren Prozess geführt hat mit einem ganz anderen Ziel. Und dieser innere Prozess, der hat dann in mir Tiefenbremsen gelöst. Der hat in mir das bewirkt, was ich dann Jahre später begonnen hatte, als Tiefenbremsen zu bezeichnen. Und dieser Mensch, der das gemacht hat, ist kein Tiefenbremsenlöser, also so würde er sich niemals bezeichnen, sondern dieser Mensch ist einer von vielen, von immer mehr Menschen, die eine bestimmte Fähigkeit haben und es in Ausbildungen lernen und die sich aber der Tatsache gar nicht bewusst sind, dass sie nicht im Kern das tun, ja, was die Ausbildung vorgibt und so weiter, sondern dass eine Art von Nebeneffekt, das ist der wertvollste Nebeneffekt und aus meiner Sicht die Kernwirkung dieser Art der Vorgehensweise darin besteht, Tiefenbremsen zu lösen, sprich Menschen dabei wirkungsvoll zu helfen, quasi die vorhin genannte Weiche in einem umzulegen, sodass man ein und für alle Mal in eine andere Richtung, ja in die eigene Richtung unterwegs ist. Und in dem Maß, wie die tiefen Bremsen in einem gelöst sind, kommt man mehr in seine Energie, kommt man mehr in die lebensdurchdringende Klarheit. Und wenn man dann geeignete Wege beschreitet, ja strukturierte, belastbare Wege, die einen dazu verhelfen, schneller dem eigenen Lebenstraum auf die Spur zu kommen, und man dadurch den Lebenstraum findet, dann ist man ein, wenn man die Entscheidung dazu trifft, dann ist man ein und für alle Mal sozusagen für den Rest seines Lebens auf der Seite des Selbstbewusstseins, auf der Seite der lebensdurchdringenden Klarheit, dann lebt man seinen Lebenstraum. Bisher, seit ziemlich genau 27 Jahren, hatte ich mich im Kern als Selbstbewusstseinstrainer bezeichnet. Nach einigen Jahren als Selbstbewusstseinstrainer habe ich festgestellt, eine Gemeinsamkeit von allen Menschen, die selbstbewusster werden, ist, Achtung, dass in einem ersten Schritt größenordnungsmäßig 80%, 90% aller Freunde gehen oder man die nicht mehr erträgt. Das hängt damit zusammen, unter anderem, dass man feststellt, das waren noch nie wirkliche Freunde. Und diese Menschen waren vor allem deshalb bei einem, weil sie sich an der eigenen Energie bedienen konnten und oder weil man sie, Achtung, energetisch zwangsbetankt hat. Und in dem Maß, wie man wahrnimmt, wo man sich bisher, und auch das ist eine Fähigkeit, in dem Maß, wie man quasi erlernt, und auch das setzt das Gelöstsein der tiefen Bremsen in einem gewissen Maß voraus, in dem Maß, wie man erlernt, wo sich andere Menschen an der eigenen Energie bedienen, in dem Maß ist man auch in der Lage, sich da energetisch abzuschotten. Und wenn man vor allem merkt, dass man manche Menschen energetisch zwangsbetankt hat. Wer als Vater, wer als Mutter sein Kind zum Beispiel energetisch zwangsbetankt, dieses Kind kann niemals wirklich selbstständig werden. Und dieses Kind wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aggressiv, wütend gegen einen selbst oder grenzt sich irgendwann zu 100% ab. Er will seine Ruhe haben. Dieses Kind hat aber dieses Muster längst schon gelernt und Liebesbeziehung und so weiter und so fort, wird sofort der Liebespartner zwangsbetankt. Und es finden sich genau die Menschen, die Energie brauchen, ja, Energievampire sozusagen und Zwangsbetanker, ja, die passen wunderbar zusammen. Beide tun sich nicht gut. In einem energetischen Sinn passt das wunderbar. Und die können sich ständig die Koffer vor die Tür stellen und so weiter. Und die können gegebenenfalls gewalttätig werden oder wie auch immer. Außenstehende verstehen nicht, wie das so sein kann. Aber wenn man sich dieses Musters dann klar wird, so dass da gegeben ist, auf einmal versteht man diese Art von, ja, Hassliebe zum Beispiel auf eine völlig andere Weise. Und aus dieser Sicht heraus passt es wunderbar. Und natürlich, das ist was völlig Ungesundes. Es ist aber etwas, was sich dem normalen Wachbewusstsein entzieht. Und solange diese Muster in einem selbst noch ungelöst sind, haben die eine Art suchthaften Charakter. Und obwohl man weiß, der andere tut einen nicht gut, man hat das Gefühl, man kommt von dem nicht los. So, das sozusagen Stufe 1 in dem Maß, wie man selbstbewusster wird. Man dünnt und es dünnt sich der Freundeskreis aus. Die nur wegen Energie abgreifen da sind, die werden nicht mehr bedient, die fühlen sich nicht mehr zugehörig, die gehen. Und jetzt ist es so, wenn man als unsicherer Mensch sowieso nur einen schmalen Freundeskreis hat und ein Großteil davon geht, werden manche sozusagen rückfällig und sagen sich dann, naja, jetzt bin ich so einsam, also nehme ich doch wieder Kontakt zum Sepp und zur Susi auf. Und das Spiel beginnt von vorne. So. Menschen, die weitermachen, die stellen dann irgendwann fest, dass sie es mit ihrem Chef und mit ihren Kollegen und Kolleginnen nicht mehr ertragen, weil ihnen plötzlich bewusst wird, da geschieht genau dasselbe. Und oder sie stellen sich die Sinnfrage, ob sie wirklich jeden Tag ja, eine halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden im ÖPNV oder mit dem Auto im Stau da irgendwo hinwollen und Homeoffice und so weiter. So du in der Situation warst, dass du Homeoffice machen musstest oder machen durftest, hat plötzlich klar gemacht, dass Arbeit auch ja ohne das im Stau stehen jetzt bildlich gesprochen möglich ist. Und wenn man dann festgestellt hat, man kann auch ganz gut arbeiten, ohne dass der Chef sozusagen auch vor einem das Zepter schwingt, ja, weil der Chef ganz woanders ist, dann kann man natürlich auch sich die Frage stellen, okay, wie wäre es denn, gar keinen Chef mehr zu haben? Und ein Mensch, der seinen Weg weitergeht, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit wird der entweder sich in einem ersten Schritt erstmal in der Firma umbewerben, weil er einfach klarer bekommt, da geht es ihm nicht gut, da ging es ihm noch nie gut. Oder er oder sie geht in eine ganz andere Firma und über kurz oder lang über die Jahre betrachtet, macht sich ein Mensch, der seinen Weg geht, selbstständig. In dem Maß, wie ein Mensch innere ungelöste Muster hat, also sowas wie zum Beispiel anderen gefallen wollen oder der Beste sein wollen, alles für die Kunde zu tun oder so, ist es dann oft so, dass obwohl dieser Mensch jetzt selbstständig ist, es ihm noch schlechter geht, weil als Selbstständiger, da wird das Hamsterrad nicht nach 9 Stunden pro Tag zwangsläufig angehalten und man wird sozusagen des Betriebes verwiesen, weil man sonst gegen alle möglichen Arbeitsschutzauflagen oder so verstoßen würde. Als Selbstständiger darf man theoretisch 24 Stunden pro Tag im Hamsterrad laufen. Und manche brüsten sich damit. Boah, ich arbeite 16 Stunden am Tag, 8 Tage die Woche. Und ja, manche richten sich damit zugrunde. Und in dem Maß, wie all diese Zwangsmuster, ja, anderen gefallen wollen, der Beste, der Schnellste, der Erste sein zu wollen und zu müssen und so weiter und so fort, in dem Maß, wie diese ganzen Zwangsmuster gelöst sind, hat man als Selbstständiger und nur als Selbstständiger, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die Chance darauf, ja, sein Leben zu leben. Und in dem Maß, wie diese Selbstständigkeit eingebettet ist in Selbstverwirklichung, aber nicht Selbstverwirklichung im egoistischen Sinn, sondern Selbstverwirklichung in einem weisen Rahmen. Ja, der weise, selbstverwirklichte Mensch, der weiß, nur in dem Maß, wie er oder sie sich selbst liebt, kann er diese Liebe weitergeben. Nur in dem Maß, wie sich der weise Egoist vertraut, kann er anderen vertrauen. Nur in dem Maß, wie sich der weise Egoist wertschätzt, kann er andere wertschätzen. Nur in dem Maß, wie der weise Egoist weise seinen Lebensweg geht, kann er anderen Menschen weise begegnen. Und du kennst den Spruch, wie im Innen, so im Außen. Und solange du gestresst im Notfallmodus, im Hamsterrad unterwegs bist, werden dir nur Menschen begegnen, denen es ganz ähnlich ergeht. Es gibt einen Spruch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von innen sieht ein Hamsterrad fast genauso aus wie eine Karriereleiter. Sein Leben zu leben, hat aus einer gewissen Sicht heraus fast nichts zu tun mit sich anstrengen. Wir leben in einer Zeit, wo es längst nicht mehr um Leistung geht, sondern wo es um Wirkung geht. Was immer im Moment dein Stundengehalt ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel ausrechnest, wie viele Jahre du arbeiten müsstest, bis du ja zum Beispiel die sprichwörtliche Million zusammen hast. Und wenn du das jetzt damit vergleichst, sagen wir mal, du bist Fußballfan oder so irgendwas, und du schaltest am Samstag ins Sportprogramm oder du gehst in irgendein Fußballstadion und du machst dir klar, jeder von diesen Leuten, die da unten auf dem Rasen den Ball hinterher rennen, jeder verdient pro Jahr mehrere Millionen. Strengen die sich mehr an als du? Nein. Der Unterschied zwischen denen, die da unten auf dem Rasen rumrennen, und dir ist, diese Menschen, die die Millionen bekommen, folgen dem Wirkungsprinzip, nicht dem Leistungsprinzip. Relativ gesehen untereinander, ja, leisten sie schon gewissermaßen mehr, aber im Kern werden diese Menschen nicht nach dem Leistungsprinzip bezahlt, sondern nach dem Wirkungsprinzip. Ein Sänger wird nicht nach dem Leistungsprinzip bezahlt, sonst wäre es so, ja, wer 100 Lieder singen kann oder singt, der würde doppelt so viel verdienen, als der, der 50 Lieder singt. Ja, ein einziger Song, der um die Welt geht, kann Menschen zu Millionären machen. Wirkungsprinzip. Und in dem Maß, wie du zum Beispiel dich anstrengst oder dem Geld hinterher rennst oder der Beste sein willst, das ist alles Leistungsprinzip. Das Leistungsprinzip, das hat spätestens in der Zeit der Industrialisierung ausgedehnt. Beim Steinzeitmenschen, da ging es noch um Leistung, aber auch da schon um Wirkung. Du kannst dir leicht vorstellen, der eine hat den Kieselstein genommen, jetzt bildlich gesprochen, und hat auf den Baum gehauen. Und wenn er lange genug mit dem Kieselstein auf den Baum haut, ja lange genug, dann kriegt er auch damit den Baum irgendwie mürbe, ja, dass er umfällt. Irgendwann haben sich die Handkeile entwickelt. Ja, und du kannst dir vorstellen, ein Stein, ein angeschliffener Stein, der spitz ist wie eine Klinge, ja, Faustkeil, mit dem kriegt man einen Baum sehr viel schneller gefällt als mit einem runden Kieselstein. Und ein großer technologischer Durchbruch oder ein großer Wirkungsdurchbruch in der Steinzeit war, als man dann den Holzgriff entwickelt hat, in den man dann den Stein, die Steinklinge eingearbeitet hat. Und plötzlich hatte man einen ganz anderen Hebel. Leistungsprinzip, du haust auf den Baum. Wirkungsprinzip, du nutzt das fortschrittlichste Werkzeug. Und das ist dann heute wahrscheinlich eher die Kettensäge oder so irgendwas oder ein Riesenbagger, ja, mit dem du gleich 7 Bäume auf einmal rausreißen kannst. Oder wer destruktiv unterwegs ist, der schmeißt da eine Bombe rein, dann kann er 100 Bäume auf einen Schlag sozusagen fällen. Das ist das Wirkungsprinzip. Und die große, 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 große Lüge der Gegenwart lautet immer noch, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Nein. Nein, 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 wir leben in einer Wirkungsgesellschaft. Und unter anderem das Internet hilft den einen, immer wirkungsvoller zu werden, während die anderen mit ihrer Leistung, und es ist ein Großteil der Gesellschaft, die viel leisten. Ja, die Verkäuferin leistet viel, der Apotheker leistet viel, der Müllfahrer leistet viel, die Mutter leistet viel, als Beispiel. Aber Geld und Freiheit bekommt man im Regelfall als Austausch oder im Austausch mit Wirkung. Und erfolgreich sein bedeutet von daher insbesondere nicht, sich mehr anstrengen zu müssen. Erfolgreich im Sinne von erfüllt, von Lebenstraum leben, bedeutet letzten Endes, ja, mit mehr Gehirngold unterwegs zu sein, sein Gehirngold zu mehren, die tiefen Bremsen lösen zu lassen, in die lebensdurchdringende Klarheit zu kommen und Wege, die funktionieren, zu gehen, um darüber den Lebenstraum herauszuschälen. Und in dem Maß, wie du deinen Lebenstraum kennst und spürst, in dem Maß, wie deine tiefen Bremsen gelöst sind, bist du unaufhaltsam und einfühlsam zugleich. Solltest du das hier auf selbstbewusstseinpodcast.de hören, dann kann es sein, dass das die letzte Episode auf dem Selbstbewusstsein-Podcast ist. Das hier ist in jedem Fall die erste Episode auf dem Gehirngold-Podcast. Und insofern kannst du einfach umswitchen. Im Zweifel geh einfach auf gehirngold.de. Vieles von dem, was ich über die Jahre oder Jahrzehnte entwickelt habe, wird jetzt alles in gehirngold.de mündern. Und die wertvollste Kompetenz, die ich entwickelt habe, ist die Fähigkeit, Tiefenbremsen zu lösen. Und ist die Fähigkeit, Menschen dabei zu begleiten, ihren ureigenen Lebenstraum herauszuschälen und zu generieren. Und wenn du Lust dazu hast, dein Leben, dein wahres Leben in diesem Sinne zu leben, und wenn du nicht wie ich das Rad neu erfinden musst, weil es so noch nicht existiert, dann geh jetzt auf gehirngold.de, da habe ich im Moment eine Gratisaktion, die dich gratis weiterbringt, als mutmaßlich alles, was du dir im Moment kopfmäßig, wissensmäßig für Geld kaufen kannst. Weil so mein Eindruck, diese Insider-Geheimnisse, die ich im Verlauf meines Lebenswerks bisher ans Tageslicht gebracht habe, die stellen vieles in Frage, was immer noch in den in Anführungszeichen Fachbüchern der Gegenwart behauptet wird. Gehirngold.de für deinen Lebenstraum. Ich bin Matthias Schwem, war Selbstbewusstseinstrainer seit über 27 Jahren und fokussiere mich jetzt eben komplett darauf, dich darin zu unterstützen, deine tiefen Bremsen zu lösen, damit du in deine lebensdurchdringende Klarheit kommst, damit du ein und für alle Mal dich auf den Weg deines Lebenstraums begeben kannst. Gehirngold.de. Ciao. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war eine Folge von Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein mit Matthias Schwem, dem Pionier in Sachen Selbstbewusstsein stärken seit über 24 Jahren. Abonniere auch meinen Hauptpodcast jetzt gleich auf selbstbewusstseinpodcast.de, denn je stärker dein Selbstbewusstsein, desto stärker und erfüllter ist dein Leben. Selbstbewusstseinpodcast.de